Empathie.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist zum zweiten Mal hier, Thomas Fiedler. Hallo Thomas.
Hallo Rüdiger, vielen Dank.
Wir haben beim letzten Gespräch schon viel über Spiritualität geredet. Du bist da sehr ausgewiesen, was dieses Thema angeht. Aber wir haben auch so einen privaten Telefonkontakt und da hast du mir mal erzählt, was du beruflich machst. Und da war ich ja Feuer und Flamme, weil ich habe ein Heimkino. Also ich selber habe privat ein Heimkino und eine HiFi-Anlage und so weiter. Ja. Und du machst was mit Dolby Atmos.
Richtig. Also ich bin im Prinzip, also was ich gelernt habe oder studiert habe, ich bin Tonmeister und habe als Kind Programmieren mir selber beigebracht und irgendwann das miteinander kombiniert. Und was ich jetzt mache, ich stelle Software her für Musiker, Tonproduzenten und so weiter, also Plugins, um genau zu sagen. Und das letzte Release war sozusagen ein Set von Plugins zur Produktion von Dolby Atmos.
Für Musiker, die dann quasi CDs drucken lassen, wo man dann quasi Pure Audio drauf hat,
das
dann.
Nee, das hat nicht. Das ist, also Atmos wird ja nicht über CDs oder also nicht über. Mhm. Also wird schon vertrieben über Datenträger, wenn man so möchte, aber nicht im Musikbereich. Im Musikbereich geht hauptsächlich über die Streamer, also Apple Music und Tidal und so weiter und so fort. Wenn man jetzt von Musik redet oder eben, wenn jetzt für Leute für Film produzieren, dann ist es halt Netflix und andere, die das halt anbieten und dann, oder eben Kinos halt.
Das sind dann halt so deine Kunden?
Naja, meine Kunden sind halt sozusagen Produzenten. Hauptsächlich aus dem Musikbereich, weil das ist halt relativ neu. Im Filmbereich ist halt der Produktionsworkflow relativ eingeschliffen, also relativ festgelegt und von vielen, vielen Faktoren abhängig. Aber Musiker sind da viel flexibler, was das betrifft und auf die ist das sozusagen zugeschnitten.
Dann kannst du mir die Frage gar nicht beantworten, die ich stellen würde. Aber ich stelle sie trotzdem mal. In der sogenannten Privatkino-Clique, wo man sich dann immer so unterhält und so weiter, da ist man schon ziemlich aufgeregt und ziemlich negativ aufgeregt, dass die deutschen Filme fast alle nur in Dolby Digital, aber nicht in Dolby Atmos überspielt werden. Auch sowas wie Herr der Ringe oder was weiß ich, Avatar, also die richtigen Kinoreißer oder Titanic oder so. Also es ist selten, dass diese Filme dann in der deutschen Tonspur Dolby Atmos haben, in der englischen so gut wie immer.
Ja.
Also das, warum das so ist, ist das zu teuer?
Ich kann mir vorstellen, dass das was mit Geld zu tun hat,
ja.
Aber genau kann ich es dir auch nicht sagen.
Naja, na gut.
Weil ich meine, also die Kinofassungen werden natürlich für Atmos gemacht. Und dann ist auch immer die Frage, wird aus der Kinofassung noch eine Heimkinofassung gemacht? Also da sind ja dann im Idealfall werden ja dann natürlich so die verschiedenen Tonspuren nochmal lautstärkemäßig angefasst, weil du hast ja im Heimkinobereich oder selbst wenn du auf dem Fernseher bist, nicht die gleiche Dynamik wie im Kino, wo ganz leise und ganz laut sein kann und wo du eine wirklich kontrollierte Umgebung hast. Also
dafür braucht man Raum.
Du brauchst
unglaublich viele Lautsprecher.
Ja, gut, ein Kino hat natürlich wesentlich mehr als ein Heimkino, das ist schon richtig, aber also auch die Lautstärke brauchen die entsprechende Dynamik, den entsprechenden Wumms, wenn man so möchte, um das gesamte dynamische Spektrum abbilden zu können.
Dolby Atmos, um das kurz mal, ganz kurz und dann werden wir das Thema ändern, für die Zuschauer, die das jetzt nicht wissen, Dolby Atmos ist ein 3D-Sound. Ja. So wie Auro 3D oder DTS:X sind alles so, es gibt verschiedene. Genau. Es gibt auch IMAX sowieso oder DTS:X, glaube ich. Es sind alles 3D-Soundeffekte. Also nicht Surround-Sound, der kreisförmig, sondern man hat eine Decke und dann ist das wirklich räumlich. Der Hubschrauber kommt von oben, das Regen kommt von oben und so weiter. Wir wollen heute aber ein ganz anderes Thema ansprechen, hauptsächlich, und zwar das Thema Freiheit und Frieden aus spiritueller Sicht. Mhm. Wir können das mit der normalen Sicht ja mal beginnen und dann einfangen in die spirituelle Sicht, weil wir beide sind uns da einig, der Zuschauer muss uns nicht da folgen in der Einsicht, dass wir einfach denken, Frieden und auch Freiheit, und es gehören viele Begriffe dazu, die man auch jetzt nennen könnte, aber wir wollen uns auf diese beiden heute beschränken. Frieden und Freiheit ist ohne Spiritualität gar nicht denkbar und gar nicht vollziehbar, gar nicht machbar.
Mhm. Ne? Richtig, genau. Ja, ich meine, wenn man mal von der aktuellen Situation ausgeht und sich betrachtet, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ne? Wir sehen, dass überall auf der Welt Konflikte aufflammen oder aufgeflammt werden, um es besser auszudrücken, die kommen ja nicht von einfach so. Ne? Da stecken ja Intentionen dahinter und Pläne und so weiter. Über die kann man jetzt sich groß und breit auslassen, aber im Grunde genommen lässt sich das ja alles zurückführen auf den Wunsch, diese Welt auszubeuten. Ne? Und überhaupt auszubeuten. Ich meine, was ist denn, normalerweise, wenn man so davon spricht, von Ausbeutung, dann denken die meisten Menschen, das handelt sich um die, weiß nicht, die bösen Kapitalisten oder Kolonialisten oder die Sklavenhalter und so weiter und so fort. Also alle die Menschen, die irgendwie andere Menschen unterdrücken. Aber im eigentlichen Sinne geht ja Ausbeutung noch viel, viel weiter. Davon ist ja jeder Mensch betroffen. Jeder Mensch möchte gerne genießen. Er möchte die Sinne genießen, er möchte sein Umfeld genießen und macht dafür alle möglichen Vorrichtungen oder trifft alle möglichen Vorkehrungen, um dies zu bewerkstelligen. Und das ist auch schon eine Form von Ausbeutung. Ne? Denn ohne diese Ausbeutung wäre man in einem Zustand eigentlich der Untätigkeit. Die Welt ist schon so geschaffen, dass man gar nicht kann ohne Ausbeutung. Und das bringt uns natürlich so ein bisschen in ein Dilemma.
Ganz kurz, weil es kann sein, dass der Zuschauer jetzt sagt, was erzählt der da für komische Sachen. Also Ausbeutung, also jeder Mensch ist ein Ausbeuter. Ja. Also du meinst natürlich, nur so ein Beispiel, ich esse heute ein Rindersteak und dafür muss ja ein Rind sterben. Ja. Und das ist schon Ausbeutung. Ich beute ja dieses Tier aus.
Ja, genau.
Also ich nehme, das Tier macht es ja nicht freiwillig und sagt, hier ist das Schnitzel, wupp, ja, auf den Teller, sondern genau, ich muss es töten dafür.
Richtig.
Das jetzt ganz platt gesagt. So, das
geht nee, so platt ist es gar nicht. Aber das ist schon eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, man kann jetzt noch weitergehen und sagen, also auch das trifft ja auch die Pflanzen. Ne? Also kein Lebewesen will sterben. Ne?
Also auch Vegetarier. Also
ja, ich
bin Vegetarier.
Ja, ich auch.
Mir ist das ganz bewusst, dass ich auch Pflanzen esse und ja, Pflanzen sind Lebewesen. Und ich glaube, da ist das gleiche Lebenspotenz und Lebensenergie drin wie in Tieren. Und das mache ich ja auch.
Ja, ich meine, es gibt schon einen Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen und von irgendwas muss man leben. Mhm. Das ist halt im Sans oder in den vedischen Schriften, in Sanskrit heißt diese Welt, in der wir leben, Mrityoloka, der Planet des Todes. Warum? Weil die Lebensgrundlage eines jeden Lebewesens der Tod eines anderen ist. Wenn man sich die biologische Welt anschaut, kein Lebewesen kann ohne den Tod von anderen Lebewesen überleben. Alle müssen was essen, alle müssen was verarbeiten, um ihren Körper am Leben zu halten. Es geht gar nicht anders. Und deswegen ist diese Welt ja auch so beschaffen, dass es physisch ohne Ausbeutung gar nicht geht. So, jetzt mag man sich sagen, ja okay, aber was bringt mir das? Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, die ganze Welt geht ohne Ausbeutung nicht, heißt es denn dann nicht, dass ich ja, besinnungslos ausbeuten kann? Man muss bis zu einem bestimmten Punkt ausbeuten, aber es ist eine Frage der Haltung, der inneren Haltung. Will ich ausbeuten? Will ich ausnutzen? Wie weit gehe ich, um meinen Genuss auf Kosten anderer umzusetzen, also um Genuss zu bekommen auf Kosten anderer? Und ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch schon besprochen, es gibt im Prinzip drei verschiedene Handlungsintentionen. Also man kann sie in drei verschiedene Klassen einteilen. Das eine ist die Ausbeutung, also sprich der auf sich selbst gerichtete Wunsch zu genießen, wie auch immer geartet der ist. Das zweite ist die Handlungsintention der Entsagung. Also sprich, das sind zum Beispiel die Buddhisten und die Advaita-Vada-Leute, die sagen, alle Ausbeutung führt zu schmerzhaften Resultaten, deswegen will ich nicht mehr ausbeuten. Deswegen entsage ich dem Leben, dem physischen Leben in dieser Welt, also nicht in Form von Selbstmord oder sowas, sondern in dem Sinne, dass ich mich auf mein eigenes Bewusstsein besinne und aus der Welt der Ausbeutung zurückziehe. Das ist die Entsagung. Und die dritte Handlungsebene ist die der Widmung. Und das ist die Widmung in Bezug auf Gott. Und bevor man diese, Handlungsebene verstehen kann, muss man bei etwas ganz Grundlegendem anfangen, nämlich der Frage, wer bin ich eigentlich? Oder was bin ich? Was ist die Natur meiner Existenz? Ja? Und Da wir von Frieden oder über Frieden reden wollen, ist ja die, auch die Frage in dem Zusammenhang, ja, was ist denn eigentlich Frieden? Die meisten Menschen, die Frieden wollen, sind sich gar nicht bewusst, dass sie eigentlich nur keinen Krieg wollen. Das ist ein Unterschied. Will ich Frieden oder will ich nur keinen Krieg? Deswegen persönlich, das ist meine persönliche Auffassung, ist die Friedensbewegung auch keine wirkliche Friedensbewegung, sondern eine Antikriegsbewegung. Ne? Also Menschen sagen, wir wollen keinen Krieg. Und das ist aber eigentlich so im Prinzip wie zu sagen, ich habe eine Krankheit und ich will ein bestimmtes Symptom der Krankheit nicht. Aber ich kümmere mich gar nicht um den Rest. Denn Krieg ist ja nichts weiter als ein Symptom. Das ist ja nicht die Ursache von irgendwas, sondern es sind ja ganz viele Schritte, die dahin führen, dass Völker so in den Wahnsinn getrieben werden, dass sie massenweise aufeinander losschlagen und sich gegenseitig die Köpfe einhauen.
Ohne sich selbst zu kennen.
Ohne sich zu kennen.
Also die haben keine privaten Probleme miteinander.
Überhaupt nicht.
Ja.
Ne? Und da, um da hinzukommen, gibt es ja ganz viele Schritte. Ne? Und deswegen, wenn man sagt, okay, ich möchte Frieden, dann muss man viel, viel früher ansetzen, als nur sagen, wenn der Krieg weg ist, dann ist ja alles wieder gut.
Also genau so, das hast du gut auf den Punkt gemacht. Genau das ist der Kern fast aller Friedensbewegungen. Mhm. Die sind Antikriegsbewegungen. Früher gab es ja so, in den 80er, 70er gab es ja Antikriegsbewegungen auch, mhm, ne, die sich wirklich so genannt haben. Heute ist es so, dass die Friedensbewegung glaubt, wenn der sowieso Krieg vorbei ist, dann herrscht wieder Frieden,
naja,
dort.
Genau. Und dahinter, das mag jetzt vielleicht ein bisschen bösartig klingen, aber dahinter ist der Wunsch, seine eigene Komfortzone zu erhalten. Und der gleiche Wunsch, die Komfortzone zu erhalten, steckt ja auch bei, ich würde jetzt mal bösartig behaupten, bei den meisten Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind. Weil auch die Corona-Maßnahmen und die sogenannte Pandemie sind ja lediglich ein Symptom. Genau wie der Krieg selber ist ja auch ein Symptom. Das sind ja auch ganz viele Schritte, die da erst hingeführt haben. Das ist ja nicht so aus dem Nichts entstanden, das Phänomen sozusagen. Und die meisten Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie gesehen haben, oh, mein Leben kann jetzt nicht mehr so verlaufen, wie ich das gerne hätte. Sondern da kommt die staatliche Macht, bringt Einschneidungen, sagt mir, ich muss Maske tragen, ich darf mich nicht mit meinen Verwandten treffen, ich muss mich impfen lassen und so weiter und so fort. Und die greifen sozusagen in meine Privatsphäre ein, in meine Komfortzone. Und deswegen gibt es also auch in dieser Bewegung viele Menschen, die glauben, wenn dann das mal aufgearbeitet ist und die bösen Verbrecher, die das gemacht haben, zur Verantwortung gezogen wurden, dann ist wieder alles gut. Aber da wird dann nicht gefragt, ja, was ist denn die Ursache davon? Wo kommen denn diese Verbrecher her? Oder wieso haben die überhaupt das machen können, was sie gemacht haben? Ne? Und da kommen wir dann ganz schnell, wenn wir das nur rein auf der politischen Ebene betrachten wollen, kommen wir ganz schnell auf das gesamte System, auf den Kapitalismus, auf das Finanzsystem und so weiter und so fort. Also auf diesen ganzen Riesenkomplex. Ne? Mhm. Und darauf kommt man dann, da kommt man auch darauf, dass die Mächtigen ja eigentlich nur ihre Macht haben, weil wir sie ihnen geben. Diese Macht ist eigentlich eine totale Illusion.
Meine, man muss sich vorstellen, die meisten Menschen denken jetzt, Entschuldigung, dass ich einbreche, kannst du gleich weiterführen. Die meisten Menschen, mit denen ich aber spreche, denken, das ist genau andersrum. Die haben sich die Macht genommen, nicht wir haben sie. Wenn ich den Leuten sage, ihr habt ihnen aber die Macht gegeben, ich bin da deiner Meinung, dann kriegen die solche Augen, nein, 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 die haben sich die genommen. Also man ist ja jetzt psychologisch betrachtet immer auch schnell in der Opferrolle.
Ja.
Nicht in der Täterrolle. Wenn ich dir die Macht gebe, dann bin ich ja in dieser sogenannten Täterrolle. Da habe ich ja etwas bewusst getan.
Ja, ich würde es noch als etwas dazwischen sehen. Also weder Täter noch Opferrolle, weil es ist ja eigentlich eine Untätigkeitsrolle, wenn man so möchte. Weil Täter ist ja, du machst bewusst etwas, um etwas hervorzurufen. Und die meisten Leute haben ja nicht bewusst, und das ist natürlich wahrscheinlich dann auch der Grund für den Protest, weil sie sind ja nicht dahergekommen und haben bewusst jetzt gesagt, okay, Bill Gates, du hast jetzt diese Macht. Das hat ja kaum einer bewusst gemacht. Ne? Aber man hat ihnen auch nicht bewusst gesagt, hey, stopp mal, hier bis hierher und nicht weiter. Ne? Und das ist ja wenn du willst, ein jahrhundertelanger Prozess, der bis dahin geführt hat. Mhm. Ne? Allein der Kapitalismus der Beginn des Kapitalismus wird datiert auf 17. Jahrhundert. Fugger leiht den Fürsten Geld, damit sie ihre Kriege führen können. Also sprich, Geld wird zum Kapital. Und mit Zinsen und Verleihen. Und da beginnt ja diese ganze Reise, die hier heute uns bis zu diesem Punkt gebracht hat. Und alle haben versucht, davon irgendwie zu profitieren. Warum? Wenn man das zurückführen will auf die wirkliche Ursache, dann kommt man zur Ausbeutung. Also auch der Wunsch, sich seine kleine Welt aufzubauen, seine Komfortzone und darin bequem zu leben, in Ruhe zu leben, ist ja auch kein so unnatürlicher Wunsch. Aber sich sozusagen von dem ganzen Rest abzuschotten und zu sagen, solange diese Komfortzone okay ist, muss ich mich um nichts kümmern. In dem Moment ist man natürlich, gibt man natürlich bestimmte Macht ab. Das politische System der sogenannten repräsentativen Demokratie ist ja genau darauf ausgelegt. Es genau deswegen ist die repräsentative Demokratie ist gar keine Demokratie, kann gar keine sein, weil sie den Bürger nämlich dazu erzieht, seine Verantwortung abzugeben, dadurch, dass er einen sogenannten Repräsentanten wählt. Das heißt, lustiger Begriff, ich gebe meine Stimme ab.
In eine Urne. Wahlurne.
Ja, das ist lustig. Aber es ist sehr, sehr bezeichnend, weil das konditioniert die Menschen darauf, das war am alten Griechenland ja genauso, das konditioniert die Menschen darauf, ihre Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, hier, du Vertreter, mach mal. Ne? Und da die Menschen aber nur an ihrer Komfortzone interessiert sind, oder die meisten Menschen, rührt sich da auch nichts, wenn die Vertreter ihre Wahlversprechen nicht einlösen, sondern sie konsequent brechen. Ne? Und da ist dann natürlich die Verantwortung. Denn derjenige, der in seiner, gerade in der westlichen Gesellschaft, der in seiner Komfortzone lebt, der nutzt, niest ja von dem ganzen System, aber ohne die dazugehörige Verantwortung zu übernehmen, an diesem System, also dieses System wirklich aktiv mitzugestalten. Und das ist der eigentliche Punkt. Das ist der eigentliche Knackpunkt, wo man, wenn man es so ausdrücken möchte, eine Täterschaft unterstellen könnte. Nämlich nicht mitzuwirken an dem, von dem man Nutzen niest. Und das ist ganz klar ein Punkt der Haltung der Ausbeutung.
Die Märkte bestimmen quasi die Komfortzone der Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Die Märkte regeln das. Der eine hat dies, der andere kauft sich das, der andere hat dieses. Du hast mir am Telefon gesagt, die Menschen wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden.
Ja.
Also die wissen gar nicht, dass Frieden für sie genau das bedeutet. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Ja, ja, das ist die Komfortzone.
Die Komfortzone.
Das ist die Komfortzone. Ich will in Ruhe gelassen werden. Ich meine, es ist ja völlig normal, dass ein Mensch in Ruhe sein Leben leben will.
Ist
gar keine Frage.
Mhm.
Ne? Aber man muss, ist die Frage ist, ist es eine Ruhe, die aus einem Unbewusstsein, also aus Ignoranz herrührt, so nach dem Motto, hier, ich will nicht sehen, nicht hören, nicht sagen. Die drei berühmten Affen.
Mhm.
Oder kommt es aus einem Bewusstsein heraus? Also sprich, ist es eine Ruhe, weil man wirklich sein eigenes Leben, die Welt und die Zusammenhänge, wie man selbst mit dieser Welt interagiert, durchschaut hat und tatsächlich auch unter Kontrolle hat? Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und wenn man es wirklich nur auf diesen Bereich der Demokratie mal anwenden möchte, dann bedeutet das, wenn ich Teil dieser Gesellschaft bin und von so vielen Dingen dieser Gesellschaft profitiere und sie für mich in Anspruch nehme, dann habe ich nicht nur das Recht, sondern eigentlich die Pflicht, an dieser Gesellschaft mitzuwirken. Und das ist etwas, das wäre die Voraussetzung für wirkliche Demokratie, ist eben dieses Bewusstsein. Das ist auch, in die Menschen ist so, also über Medien, über Filme und so weiter, so die Idee eingetrimmt worden, dass es eine Systemfrage ist. Das System hat natürlich in gewisser Weise einen Anteil in den ganzen Sachen, aber das System ist ja von Menschen gemacht. Also das ist ja auch nicht ein Naturgesetz, was sich so manifestiert einfach, sondern das ist von Menschen gemacht und das kommt also aus dem menschlichen Bewusstsein. Das heißt, im Grunde genommen ist die Wurzel immer das menschliche Bewusstsein. Und ein Wechsel des Systems alleine reicht nicht. Wir sind inzwischen in so einem verfaulten System, da ist ein Systemwechsel natürlich unumgänglich. Aber man kann sagen, er ist so eine notwendige Voraussetzung für eine bessere Welt, aber sie ist nicht hinreichend als Voraussetzung. Der Systemwechsel ist nicht hinreichend, sondern es gibt noch etwas anderes, was viel grundlegender ist und was viel wichtiger ist, und das ist der Bewusstseinswandel. Denn okay, Systemwechsel ja, aber es gibt kein System, was man nicht korrumpieren kann. Du kannst dir noch so viel Gedanken machen und es noch so ausfeilen, noch so intelligent versuchen zu gestalten. Jedes System ist korrumpierbar. Ne? Also auch die viel gelobte Gewaltenteilung der Demokratie, die in der BRD sowieso nicht existiert, de facto schon nicht. Aber selbst wenn sie existieren würde, selbst dann ist es korrumpierbar, das System. Deswegen ist auch jede Utopie, wenn man sie auf sich selbst beschränkt, zum Scheitern verurteilt. Ohne das Bewusstsein mit in die Gleichung aufzunehmen. Und wenn es ums Bewusstsein geht, da haben wir das Problem des freien Willens. Weil das Bewusstsein, ja. Du kannst ja niemanden zwingen, bewusster zu sein. Du kannst niemanden zwingen, dazu zu sagen, ich möchte die Wahrheit wissen. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Und entweder man entscheidet sich dafür oder man entscheidet sich nicht dafür. Und das ist so das Problem. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, okay, ich möchte Frieden. Wie kann ich Frieden in einer Welt bekommen, in der die Menschen oder in der viele Menschen nicht an der Wahrheit interessiert sind, demzufolge in der Ignoranz leben möchten und demzufolge es natürlich auch ganz viele Probleme gibt, da eben auch die Konflikte, ne, bis hin zu Krieg. Kann man Frieden finden in einer Welt voller Krieg?
Ist der Mensch, das ist eine ganz einfache Frage, ist der Mensch überhaupt, also natürlich grundsätzlich ist der Mensch friedensfähig, aber sind die Menschen in der Welt, in der wir heute leben, die sind ja auf eine gewisse Art und Weise dermaßen konditioniert auch, dermaßen hingebogen, ja, dass viele, glaube ich, überhaupt nicht friedensfähig sind. Sie sind auch nicht demokratiefähig. Mhm. Ja. Man muss ja, wenn man eine Demokratie hat, braucht es, wie das Hans-Joachim Marz so wunderbar auf den Punkt gebracht hat, eine innere Demokratie. Das heißt, wenn ich einen, und das ist Bewusstsein, ja, wenn ich also eine Friedensgesellschaft haben möchte, dann brauche ich auch einen inneren Frieden. Sonst wird der Frieden doch gar nicht möglich, absolut, sein. Das, absolut, ist ja das, was du eigentlich die ganze Zeit so sagst.
Ja, darauf arbeite ich eigentlich hin. Dieser innere Frieden und der Begriff innere Demokratie, der gefällt mir. Das ist gut. Mhm. Also eigentlich braucht man Aufrichtigkeit mit sich selbst. Und Aufrichtigkeit kommt durch den Wunsch nach Aufrichtigkeit. Und selbst wenn man konditioniert ist, wir sind alle konditioniert durch diese Gesellschaft. Das ist unvermeidlich. Wir wachsen ja in dieser Gesellschaft auf. Ja. Es ist unvermeidlich, dass wir unsere Denkgewohnheiten, unsere Fühlgewohnheiten, all das mit uns rumschleppen. Aber wenn man sagt, ich möchte sie sehen, ich möchte meine eigene Konditioniertheit und meine eigenen Unzulänglichkeiten erkennen, dann hat man die Möglichkeit, diesen, ich sage mal, psychologischen Panzer aufzubrechen. Und tatsächlich dort hinzugehen und zu sagen, also wirklich die Beobachterrolle einzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt also zum Beispiel wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne meine eigenen Konditionierten aufbrechen, dann müsste man sich dafür interessieren, wie funktioniert eine Konditionierung. Und wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man sich nicht nur dafür interessieren, indem man mit dem Finger auf die anderen zeigt, ah, oh, die sind konditioniert, sondern indem man vor allen Dingen mit dem Finger auf sich selber zeigt und sich die Frage stellt, ja, wo bin ich denn konditioniert? Wo betrifft mich das in meinem eigenen Leben? Ich kann die anderen Menschen nicht ändern. Ich kann meine ganze Lebenszeit damit vergeuden, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber erst wenn ich mit dem Finger auf mich zeige und mich frage, ja, okay, wo bin ich konditioniert? Dann kann ich das aufbrechen. Und ich kann nur sagen, es ist eine wunderbare Reise, auf die man sich da begibt. Sich selbst zu entdecken, wirklich zu denken, wo ist denn das alles? Das ist eigentlich eine Reise der Befreiung. Und da kommen wir zum Thema Freiheit. Mhm. Freiheit ist genauso wenig ein äußerer Zustand wie Frieden. Es ist genauso ein innerer Zustand. Und die Freiheit bedeutet, dass man frei wird von den Konditionierungen. Na, und Konditionierung, das geht ja unglaublich tief. Das sind ja nicht nur die ideologischen Konditionierungen, die man durch das soziale System oder so weiter mitbekommen hat, sondern das geht ja viel tiefer. Das geht dann in Richtung Ausbeutung. Das geht dann in die Richtung, woran bin ich eigentlich angehaftet? Was sind die Dinge, von denen ich glaube, nicht ohne sie leben zu können? Ist das wirklich so, dass ich nicht ohne sie leben kann? Oder ist das nur mein eigener Glaube, meine eigene Gewohnheit? Ne? Das ist der Punkt. Ne? Und da gibt es leider in unserer Kultur keinen Ansatzpunkt. Wir haben eigentlich keine Kultur, die genau das fördert. Diesen Entdeckungsweg auf sich selbst, diesen Weg der Selbstentdeckung, der Selbstverwirklichung eigentlich. Also das Selbst zu entdecken, um es dann in sich zu verwirklichen. Diese Kultur gibt es nicht. Die ist, ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die fängt an mit der feindlichen Übernahme des Christentums durch die Kirche und durch das alte Rom. Da fängt es eigentlich an.
Ich glaube, dass das ein Unterdrückungsprogramm ist. Also es geht ja gar nicht, also Herrschaft kann überhaupt nicht zulassen, dass du wirklich selbst optimierst durch die Welt läufst. Also dass du wirklich dich selbst erkennst. Weil wenn du dich selbst erkennst, also wenn Menschen auf diesem Weg sind, Bewusstsein etc., all diese Dinge, dann funktionieren sie nicht mehr für dieses System. Sie machen das nicht mehr mit.
Weil die Menschen ihre Angst verlieren.
Genau.
Sie verlieren einfach ihre Angst. Weil wenn du dich selbst erkennst, bedeutet das ja, dass du auch erkennst, woran klammerst du dich innerlich fest? Und wenn du im Prozess der Selbsterkennung lernst, loszulassen, dann lässt du von Ängsten los. Weil Angst ist immer nur das Gefühl, das beklemmende Gefühl, dass ich etwas verliere, wenn das jetzt, also dass ich Schaden nehme, wenn ich etwas Bestimmtes verliere. Und das ist Angst. Und die geht natürlich bis zur Angst um das eigene Leben. Ne? Mhm. Und solange, und deswegen ist der Mächtige ja auch so daran interessiert, sein Opfer durch Angst zu kontrollieren. Das ist ja alles, was hier passiert, ist ja, geht ja durch Angst. Ob du jetzt Angst vor Corona hast oder Angst davor, als Nazi bezeichnet zu werden oder Angst vor dem Krieg und alle möglichen Ängste, die.
Angst vor der Arbeitslosigkeit.
Ja, alles mögliche. Ganz viele Dinge. Und das, und das kommt alles daher, weil wir konditioniert sind und weil wir an ganz vielen Dingen festhaften, an denen wir eigentlich gar nicht festhaften müssen. Und wenn man davon einmal loslässt durch den Prozess der Selbsterkennung, wird man merken, wie unabhängig man eigentlich in sich selbst tatsächlich ist. Und das ist natürlich, das kann man da wirklich sprichwörtlich sagen, das fürchten die Mächtigen wie der Teufel das Weihwasser. Weil diese Unabhängigkeit, die ist eigentlich die Grundlage für Freiheit, innerliche Freiheit. Man wird befreit und damit stellt sich Frieden ganz automatisch ein. Frieden da muss man gar nichts explizit für Frieden tun. Und wenn man wirklich konsequent sein möchte mit dem Prozess der Selbsterkenntnis, dann kommt man um die Spiritualität nicht umhin. Denn wenn man sich überlegt, wenn wir unsere Existenz, gibt ja zwei grundsätzliche Denkrichtungen. Wenn wir unsere Existenz Endlichkeit unterstellen, also sprich, der Körper ist tot und dann ist finish und dann gibt es nichts mehr. Null. Also das Bewusstsein ist nur ein Phänomen des Gehirns. Dann gäbe es Selbsterkenntnis nicht. Und dann gäbe es auch keinen Sinn des Lebens und dann gäbe es keine Bedeutung von irgendwas. Und man müsste eigentlich, es gibt eigentlich keine sagen wir mal, aus dem größeren Sein unserer Umwelt und aus der Natur selbst her ableitbare Prinzipien fürs Leben.
Alles wäre bedeutungslos, weil ich ja sowieso sterbe. Genau. Egal, ob ich den Mount Everest als erster bezwungen habe, also wie man so schön sagt als Mensch, bezwungen habe, was ja völlig irrsinnig ist, aber alles, was man so gemacht hat, man hat als erstes die Welt umsegelt und so, all das wäre ja bedeutungslos.
Ja, ja.
Alle Leistungen der Olympioniken, der was weiß ich, ne, der Fußballer, der Bundesliga, all das wäre bedeutungslos.
Ja, aber auch das eigene kleine Leben wäre bedeutungslos. Ja. Die eigene Existenz wäre bedeutungslos. Ne, ich meine, von dem Erfolg von irgendwelchen fremden Leuten kann man sich sehr leicht lossagen. Also man kann sehr leicht sagen, okay, mir ist jetzt der Fußballclub egal, ob der gewinnt oder nicht. Aber wenn es um das eigene Leben geht, da ist man dann schon sehr viel stärker drinne verhaftet. Mhm. Ne? Und das ist natürlich die eigentlich logische Folge des Materialismus, dessen, wenn man sein eigenes Leben eben halt auf die Biologie beschränkt. Und wenn man sich einfach nur mal kurz überlegt, ja, ist denn das natürlich? Fühlt sich das gut an? Da muss man zum Schluss kommen, nee, geht doch gar nicht. Jedes Lebewesen, jeder Mensch strebt ganz intuitiv danach zu leben und zu existieren und glücklich zu sein und all diese ganzen Dinge. Ne? Und in seinem Leben auch einen Sinn zu sehen. Weil die Menschen, die Materialisten sind und in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen, die sind suizidgefährdet. Mhm. Die wollen, wenn du keinen Sinn mehr siehst und dich total leer fühlst, dann dann ist das natürlich für die Seele ein sehr schmerzhafter Zustand, eine besonders schmerzhafte Form der Illusion. Und dann möchte man das Leben beenden, um diesen sinnlosen Zustand zu beenden. Und erst, wenn man wirklich, sag ich mal, aus diesem intuitiven Verstehen des Lebens und der Natur und so weiter für sich akzeptieren kann, dass es da noch mehr gibt als nur diese Konstellation von Atomen und Molekülen im Kopf, die dann angeblich das Bewusstsein produzieren. Wenn man sich sagt, da muss noch mehr sein und für sich akzeptiert, okay, es muss als Lebewesen etwas, das Leben muss etwas sein, was darüber hinausgeht. Weil alles in der Welt deutet darauf hin, dass wir in Kreisläufen unterwegs sind. Nicht nur die körperlichen Kreisläufe, sondern auch die Bewusstseinskreisläufe. Und das heißt, wir sind eigentlich aus spiritueller Sicht ewiges Bewusstsein. Erst wenn wir die Ewigkeit oder die Zeitlosigkeit besser gesagt, also wenn man Ewigkeit sagt, dann stellen die Menschen sich ja meistens vor, das existiert eine ewige Zeit. Mhm. Aber Bewusstsein an sich ist eigentlich zeitlos. Ne? Und was die Biologen Überlebenstrieb nennen, ist eigentlich nicht eine biologische Funktion, sondern es ist der natürliche Wunsch des Lebewesens zu existieren, weil es ja seine eigentliche ureigentliche Natur ist. Aber aufgrund der Illusion der Anhaftung an das Sterbliche, an das Zeitliche, an das Endliche, unterliegt er eben der Illusion, dass die Existenz irgendwann beendet ist. Und das erzeugt natürlich Angst. Und erst die Auflösung dieser Illusion bringt ein Vollends in die Angstlosigkeit, vollends in den inneren Frieden.
Also wenn man für sich akzeptiert und es selber herausfindet, dass ich gar nicht in dem Sinne sterblich bin, wie wir uns das in unserer Kultur immer so gedacht haben. Der Körper löst sich auf, Asche zu Asche, Staub zu Staub,
ja,
wie das in der Bibel heißt.
Ja.
Und dann ist nichts mehr nie wieder und du lebst nur einmal überhaupt so in den ganzen so und so vielen Milliarden Jahren.
Ja.
Wenn man das mal aufgibt und sagt, das kann eigentlich gar nicht stimmen.
Ja, das Interessante ist ja auch, eigentlich müssen selbst die Materialisten an Reinkarnation glauben. Weißt du warum? Hm. Wenn es einmal in diesem Universum passiert ist, dass dein Körper eine solche Konfiguration angenommen hat, dass du als Person mit deinem Ich-Gefühl existierst, warum sollte es nicht nochmal passieren?
Naja, verbirgt sich dahinter eine Logik.
Ja.
Also wenn man sich einzeln vorstellt, als einzelnes Lebewesen und dann das Bewusstsein und so weiter, dann kann man ja fragen, warum haben die anderen auch ein Bewusstsein? Und wie funktioniert das überhaupt und so weiter? Dann kommt man automatisch dahinter, dass das eigentlich A, unendlich ist und zweitens, alle das Gleiche sind. Alle sind drin im Bewusstsein.
Genau.
Und drittes, das hat ja Pin von Lommel wunderbar hingekriegt mit seinem endlosen Bewusstsein, dass das Gehirn nicht nur ein Empfänger ist, ein intrinsischer Empfänger, was ja die Neurobiologen glauben, sondern auch ein extrinsischer Sender und Empfänger. Mhm. Das heißt, ich empfange mit meinem Gehirn eigentlich auch äußere Bewusstseinsfelder.
Ja, man kann sich verbinden mit anderen ebenfalls Feldern, die sozusagen von anderen Gehirnen produziert werden. Das Gehirn ist in dem Sinne wie eine Art Interface zwischen dem eigentlichen zeitlosen Bewusstsein und dem Rest dieser Welt. Ne? Also es ist wie zu sagen ein Instrument, was das Bewusstsein mit dem Körper verbindet und natürlich dadurch auch mit der Umwelt. Ja. Mhm. Und jetzt mag man sagen, ja, okay, das klingt ja alles total theoretisch. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, das rauszufinden? Und da kann ich nur sagen, ja, natürlich. Das ist ja eigentlich, wenn man sich anschaut, genau der Punkt, auf den eigentlich alle spirituellen Traditionen hinaus wollen. Also jede echte lebendige spirituelle Tradition gibt ja die Werkzeuge an die Hand, dass du es selber rausfinden kannst. Der erste zündende Funke muss nur sein, dass du es rausfinden möchtest. Mhm. Dass du wirklich rausfinden möchtest, wer bin ich eigentlich? Und dass du sagst, okay, ich fange jetzt an zu praktizieren. Ich fange jetzt an, etwas zu tun, damit ich mich in diese Richtung bewegen kann. Weil wenn es so viele Menschen gibt, so viele Heilige in der Vergangenheit, aus den verschiedensten Traditionen, die uns berichten, es gibt diese Möglichkeit, es gibt Gott, es gibt die spirituelle Welt und jeder kann dorthin kommen. Es gibt, niemand ist da ausgeschlossen und es hängt eigentlich nur allein davon ab, dass du dich auf den Weg machst. Was hält dich davon ab, dich auf den Weg zu machen?
Die inneren Dogmen. Ja, ich halte fest an irgendeine Theorie, an irgendeine Ideologie oder an irgendeine übergeordnete große kulturelle Institution, nehmen wir mal die Wissenschaft. Ja, an der halte ich jetzt fest, obwohl das in der Quantentheorie schon ganz anders aussieht. Da weiß man wirklich, man ist immer mehr dazu, dass man echt überhaupt nicht weiß, was da eigentlich passiert. Aber wir haben halt Verschränkungen. Aber wie es letztlich, das weiß auch der Zellinger nicht. Der sagt das ja selber, da habe ich gar keine Ahnung von.
Ja, ich meine, wenn man einmal substanzielles Wissen bekommen hat über irgendein Thema, wird man erkennen, dass Wissen als solches ein riesiger Ozean ist und dass man, wie Newton hat das, glaube ich, ausgedrückt, ich stehe.
Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Ja, es gibt noch was anderes. Er hat gesagt, ich laufe nur am Strand des Ozeans des Wissens und hebe kleine Steinchen auf.
Ja, das ist so. Kleine Krümel, ne? Diese, ja. Das ist so, ja. Und wenn man diese Demut einmal wirklich für sich verinnerlicht hat und nicht dieses, wir sind die Krone der Schöpfung. Ja. Grund der Schöpfung ist im Grunde Gott und nicht wir. Oder das Göttliche, wie auch immer man das nennen möchte. Wenn man das mal verstanden hat, diese Demut, dass man das alles gar nicht ist, dann sind wir bei der Befreiung. Das befreit unglaublich von allem, was wir kulturell an Zwängen so haben.
Ja, ich meine, die Demut ist ein Resultat von einem Erkenntnisprozess. Die Demut, die kann man nicht echte Demut kann man nicht fingieren. Und das ist auch nicht eine Unterwürfigkeit. Viele Leute denken, das wäre Unterwürfigkeit, aber das ist eigentlich das Anerkennen der Wirklichkeit. Das ist Demut.
Das hat ja mal entweder, ich weiß gar nicht, Karl Friedrich von Weizsäcker oder Max Planck hat das mal sinngemäß so gesagt, der erste Tropfen der Wissenschaft schmeckt wunderbar und du glaubst, du bist ein ganz großer Typ. Aber auf dem Grund dieser Tasse befindet sich Gott und er schaut dich an.
Ja.
So, und da kommen alle großen Wissenschaftler, im Grunde kommen die alle dahin, dass die sagen, das geht gar nicht ohne Gott.
Ja, genau. Ja, ja, und ich meine, es gibt der deutsche Mathematiker Kurt Gödel, der hat im Jahr 1931 einen mathematischen Lehrsatz aufgestellt, nämlich den Unvollständigkeitssatz. Und dieser Satz besagt, dass in jedem vollständigen System der Logik es Aussagen gibt, die wahr sind, aber nicht beweisbar. Transzendentale Aussagen sozusagen. Sie sind wahr, aber du kannst sie partout nicht beweisen. Das heißt, dass selbst das System der Logik in Richtungen vorstößt, die für unseren Verstand unzugänglich sind und immer auch unzugänglich sein werden. Ne? Und das heißt also, da wir ja als Lebewesen mit dieser Welt verbunden sind, haben wir noch andere Möglichkeiten, der Erkenntnis. Vor allen Dingen Erkenntnis, die über das Intellektuelle hinausgeht. Man kann sich das so vorstellen, wir sind das ewige Bewusstsein und das Intellektuelle und das Gefühlsmäßige ist wie eine Hülle. Ne, wir denken immer, das ist unsere Hülle, das ist eine unserer Hüllen, aber es gibt noch eine zweite Hülle, die innere Hülle sozusagen. Das ist die äußere Hülle, die fleischliche, und die innere Hülle ist sozusagen das gesamte mentale Gebäude. Dazu gehört unser akkumuliertes Wissen, unsere Intelligenz, unsere materielle Intelligenz, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere Sinneswahrnehmung und all diese ganzen Sachen gehören dazu. Und das ist aber auch nur eine Hülle. Und auf dem Pfad der Selbsterkenntnis wird man auch das erkennen. Und wenn man also substanziell auf diesem Pfad vorangeschritten ist, dann merkt man, okay, es gibt einen anderen Erkenntnisprozess, der ist jenseits von Gefühlen, jenseits von Intelligenz und so weiter. Und das ist der spirituelle Erkenntnisprozess. Und sobald man sich damit verbunden hat, merkt man, dass jegliches Streben in dieser Welt letztlich bedeutungslos ist. Denn alles hier ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles hier hat nicht mit unserem wirklichen Selbst zu tun, was wir wirklich sind. Und vorhin habe ich es ja gesagt, ne, dieser Prozess hier des Vergessens dieser Weisheit hat ja begonnen, also auf gesellschaftlicher Ebene kann man sagen, mit der Unterdrückung der wirklichen Christen durch die Kirche und durch das römische Imperium, die dann im dritten Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat, aber rein aus politischen und machtmäßigen Gründen. Und dann natürlich im Laufe der Zeit die Bibel immer weiter verfälscht hat und so weiter und so fort, um eben genau das rauszunehmen. Und dann haben sie die Bibel auch noch einzig und allein in Latein gelassen, bis Luther die irgendwann mal übersetzt hat. Und die Leute gingen dann in die Kirche und der Priester oben hat dann auf der Kanzel gestanden, irgendwas gebrabbelt in einer Sprache, die keiner verstanden hat. Und dann alle, magische Formel.
Ja.
Abracadabra. Ne? Und bis es dann übersetzt wurde. Aber da war die Bibel auch schon so dermaßen verfälscht, dass dieses wirkliche Licht der Unendlichkeit gar nicht mehr durchdringen konnte. Jedenfalls nicht zu den meisten Menschen. Es gab natürlich Menschen, die das erkannt haben. Und das ist, man sollte es auch nicht, die Verfälschung auch nicht, überbewerten. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo dieses Licht noch erkennbar ist. Aber man muss wissen, wie man sucht und wonach man sucht. Mhm. Und an der Stelle muss man einfach davon ausgehen, was viele Christen einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass das Handlungsmotiv von Jesus das war, was ich vorhin mit dem Handlungsmotiv der Widmung meinte. Die drei Handlungsmotive, ne? Ausbeutung, Entsagung und Widmung. Und Jesus war vollständig vertieft in der Widmung zu Gott, in der Liebe zu Gott. Und wenn man das als sein Motiv ansieht und aus diesem Axiom heraus all das, was er gesagt hat und gemacht hat, interpretiert bzw. versucht so aus dieser Grundannahme heraus zu verstehen, da gehen einem ganz viele Lichter auf. Ja. Ne? Und so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass wir hier in dieser Gesellschaft gar keinen Anhaltspunkt mehr haben. Wir haben einen Anhaltspunkt, aber ich glaube, also in den Institutionen ist ja sowieso nicht zu finden. Man müsste also wirklich viel tiefer gehen. Und ich für mich habe festgestellt, es gibt Hilfe aus Indien zum Verständnis davon. Weil dort viele von diesen, oder weil dort es lebendige Traditionen gibt, die also total ins Detail gehen, was das betrifft. Na, ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir sind die ewige Seele und wir sind ewiges Bewusstsein, wir sind von göttlicher Natur und wir sind auf ewig mit Gott verbunden, untrennbar, gleichzeitig eins und verschieden mit Gott, dann klingt es natürlich erstmal sehr abstrakt, ne? Aber dazu gibt es ganz viel dazu zu sagen und das und man braucht natürlich auch einen Vorgang. Und wenn du einen Christen fragst, ja, was ist denn der Vorgang? Wie kann ich denn das jetzt verwirklichen im Christentum? Dann kriegst du meistens auch nur Stille, weil dieser Vorgang von der Kirche ja auch im Laufe der Zeit abgeschafft wurde. Der wurde abgeschafft. Die Menschen, die wurden dazu erzogen, sich der Institution zu unterwerfen, aber sie haben keinen Prozess mehr bekommen, durch den sie die spirituelle Verwirklichung bekommen könnten. Warum? Weil nämlich genau diese Verwirklichung sie unabhängig gemacht hätte von der Kirche. Denn spirituelle Verwirklichung bedeutet eben Unabhängigkeit, bedeutet Freiheit, bedeutet innerer Frieden, bedeutet, dass dieser Mensch nicht mehr unterworfen werden kann. Man kann zwar seinen Körper zwingen.
Und sich freiwillig auch nicht unterwerfen möchte.
Ja, das sowieso nicht.
Es gibt ja ganz viele, die unterwerfen sich alleine schon dadurch, indem sie sagen, ich möchte, dass der jetzt oder die Frau jetzt Kanzlerin wird und die bestimmt dann über mich. Ich bin ja mein eigener Kanzler. Überspitzt formuliert jetzt. Ne? Ich bin ja mein eigener Wegweiser. Ja. Ich bin ja mein eigenes Leben. Ja. Wie kann es sein, dass ich einen anderen dafür verantwortlich mache, dass ich lebe? Das ist total irrsinnig eigentlich, ja, man muss sich dessen gewahr wird.
Ja, man muss verstehen, dass man nur unterworfen werden kann, wenn man sich unterwerfen lassen möchte. Wenn man das nicht möchte, wenn man wirklich die Wahrheit wissen will, das ist wie eine universelle Grundwahrheit. Wer die Wahrheit wissen möchte, wirklich wissen möchte, egal, kostet es, was es, was es wolle, egal, wie schwierig dieser Weg ist, der wird sie irgendwann finden. Das ist unvermeidlich. Ja. Das heißt also, wenn du wirklich wissen willst, sind diese ganzen spirituellen Aussagen wahr und du dich auf die wirkliche, echte, aufrichtige Suche machst, dann wirst du es irgendwann rausfinden.
Du wirst sogar das Gefühl entwickeln, dass noch nicht alle Wahrheiten gefunden wurden. Auch das wirst du feststellen.
Naja, kann ja auch gar nicht. Denn der Punkt ist, die spirituelle Entwicklung ist subjektiv. Also du wirst keinen Gottesbeweis finden. Unmöglich. Ich werde dir nicht beweisen, dass Gott existiert. Das kann ich nicht beweisen.
Ich glaube, dass das in der spirituellen Welt auch überhaupt Usus ist, zu meinen, man müsse irgendwas beweisen. Da gilt ja kein wissenschaftlicher Leitsatz. Wir müssen jetzt was beweisen, kann ich nur was Materielles. Ich kann aber deine Gedanken nicht beweisen. Wo sind sie denn? Wo stehen sie?
Ja, ja.
Ich kann deine Empfindung für Liebe nicht beweisen. Das kann ich nicht. Ja, ja. Das ist etwas, das ist in dir, aber du weißt, dass es 100% hier existiert.
Ja, natürlich. Ich meine, ein Beweis, wenn man jetzt von der Wissenschaft herkommt, ein Beweis ist ja etwas, sozusagen die Beschreibung eines Faktes, weil Beweise in dem Sinne ist ja auch nur ein mentales Konzept. Ein Beweis ist ein mentales Konzept, was ein Faktum beschreibt, was für alle mehr oder weniger zugänglich ist. Das also ist ein physikalisches Gesetz nicht, zum Beispiel.
Ein Beweis ist nichts anderes als ein Reproduktionsakt. Ich kann es also die Wissenschaft ist empirisch und die wird nichts zulassen, was ich nicht in Timbuktu, in Deutschland, in Amerika reproduzieren kann.
Genau.
Alles andere funktioniert und ich kann deine Gedanken, deine Liebe, all das, was intrinsisch in dir ist, das kann ich ja nicht da hinten und da vorne beweisen. Ich müsste dich zerschneiden, auseinandernehmen und ich würde es eh nicht finden.
Selbst dann nicht.
Ja, aber so ist dann die Wissenschaft drauf. Die denkt, das wäre
es. Die möchte das gerne sezieren. Das
Atomos. Also das kleinste Entdecken. Ja. Und dann hat man festgestellt, es gibt ja noch kleinere Dinge. Ja, und die Quantentheorie weiß heute, es ist unendlich in der Kleinheit und so weiter. Und man findet nichts.
Naja. Und diese Idee der Beweisbarkeit bedeutet, dass man die Wirklichkeit auf das Sezierbare reduziert. Damit klammert man aber so viele Dinge aus, die mit zu unserer Wirklichkeit gehören, dass man eigentlich, wenn überhaupt, nur ein ganz verzerrtes Bild davon bekommt. Wenn man aber die Gesamtheit der Wirklichkeit verstehen will, dann muss man auch das Subjektive mit einbeziehen. Das Bewusstsein ist per se subjektiv. Und wenn man die Natur des Bewusstseins erkennen möchte, dann geht das nur durch das Bewusstsein selbst. Du kannst nicht über ein seziertes Bewusstsein erkennen. Du kannst die Auswirkungen, die Symptome der Anwesenheit des Bewusstseins, die kannst du messen. Ne? Das ist ja auch der Trugschluss der Zirkelschluss, wenn man so möchte, der ganzen oder der materialistischen Gehirnforscher. Ne? Die messen, beispielsweise machen sie eine Messreihe, wir nehmen uns jetzt mal ein paar buddhistische Mönche und messen jetzt, was passiert im Gehirn, wenn die meditieren.
Genau.
Und dann finden sie, ach, da ist ja ein besonderes Areal im Gehirn, was da besonders das aktiv ist. Das
Meditationsareal.
Wird. Genau, und da ist Gott zu finden. Da ist ja, Gott in diesem Gehirn. Ja, das
Gottesgehen.
Dabei
kann es auch ganz anders sein. Es kann funken, weil ich in Kontakt bin mit etwas außer mir.
Ja.
Außerhalb von mir. Und dann reagiert es nur, weil es nur elektrodynamische Prozesse sind. Ja. Nichts anderes können die messen. Das heißt, die messen nicht die Wirklichkeit eines Gedankens oder einer wirklichen Existenz. Sie messen nur eine elektromagnetische Welle mit einer bestimmten Frequenz, mit einer bestimmten Voltzahl. Mhm. Etwas anderes messen sie nicht. Darauf rückzuschlüssen, es ist unwissenschaftlich, darauf einen Rückschluss zu machen, dass das im Gehirn passiert. Das kann eine Wechselwirkung sein mit anderen Dingen. Wir wissen
das ist im
nicht.
Bewusstsein passiert. Im Gehirn passiert es genau. Im Gehirn passiert genau. Ja diese Frequenz und diese Schwingung und das alles. Aber es ist unwissenschaftlich, den Schluss zu ziehen, dass das dann dort sozusagen die Ursache der Meditation ist und so weiter. Warum? Weil diese Schlussfolgerung ja schon davon ausgeht, dass es so ist. Deswegen Zirkelschluss. Also du gehst davon aus, du kannst es ja nur so interpretieren, dieses Messergebnis ist ja an sich nicht falsch, das ist ja neutral. Aber die Interpretation des Messergebnisses, bei der materialistischen Interpretation geht man ja schon von der materialistischen Grundannahme aus, dass das Bewusstsein ein Produkt des Gehirns ist und deswegen interpretiert man es so. Wenn man das gleiche Messergebnis jetzt aus spiritueller Sicht interpretieren wollte, kommt man zu einer ganz anderen Interpretation. Da sagt man sich, das Bewusstsein und das Gehirn wechselwirken miteinander. Ja. Und was man dort misst, ist sozusagen der Effekt im Gehirn. Aber das Bewusstsein ist davon überhaupt nicht, über das Messergebnis hat man keinen Zugriff, direkten Zugriff auf das, was im Bewusstsein passiert. Deswegen sagte ich, Bewusstsein kann nur durch Bewusstsein erkannt werden. Also das Bewusstsein ist eigentlich das Messinstrument. Und wenn man sich fragt, ja, okay, was kann ich denn mit mir als Bewusstsein messen? Ja, mich selbst. Ich kann dein Bewusstsein auch mit meinem Bewusstsein so gar nicht messen. Jedenfalls nicht in unserem jetzigen Zustand. Na, es heißt, wenn man irgendwann wirklich die eigene Natur als ewiges spirituelles Bewusstsein erkennt, dann kann man dieselbe Natur des ewigen Bewusstseins auch in allen anderen Lebewesen wahrnehmen. Und wenn man das kann, dann gibt es keine Angst mehr. Dann gibt es keine Illusion mehr. Und dann gibt es auch keine Illusion mehr über den Sinn des Lebens, weil man nämlich dann alles, was man tut, auf die Ewigkeit bezieht, auf das ewige Selbst. Nicht mehr auf die Zeitweiligkeiten dieses Körpers und dieser Welt und all das, was man hier so gerne hätte. Und das ist auch der Weg, wie man tatsächlich Frieden finden kann. Echten Frieden. Frieden ist Ne? Ist die Abwesenheit von Angst, die Abwesenheit von Illusionen und all diese ganzen Sachen, das ist wirklicher Frieden. Und den findet man aber nur, wenn man seine eigene ewige Natur erkennt. Vorher kann man keinen Frieden finden. Weil wenn man das nicht tut, wenn man diese ewige Natur nicht erkennt, befindet man sich immer in der Todesangst.
Müssen wir die Institution des Krieges überwinden in diesem Jahrhundert? Müssten wir sie nicht? Also das ist jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage an die ganze Menschheit. Ich stelle jetzt dir.
Ja.
Also die Frage ist in den 70er, 80er Jahren von unglaublich vielen Menschen gestellt worden.
Ja.
Das, wo die auch sagen, wir müssen die Institution des Krieges endlich überwinden. Mhm. Das ist ein Kernthema von den Menschen, damit wir überhaupt überleben. Weil wir die Atombombe, die Wasserstoffbombe, die Neutronenbombe und was weiß ich, was für unglaublichen Dinge da haben wir. Mhm. Weil das ist quasi so eine Art Grenze mit diesen Bomben.
Ja.
Sie zeigen uns unsere Grenze auf, weil die vernichten nicht irgendwelche Orte, sondern die vernichten uns, wenn wir in einem Atomkrieg sind. Also jetzt Russland und so weiter.
Ja,
und da will man dann dies machen. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Also ich bin der festen Überzeugung, wir müssen die Institution des Krieges endlich überwinden als Menschheit.
Ja, aber dazu muss man, um das zu bewerkstelligen, müsste man den Wunsch nach Ausbeutung besiegen, der ja die Ursache für den Krieg ist. Und wie ich ja schon gesagt habe, das ist eine Frage des freien Willens. Die Frage ist, sind die Menschen wirklich willens in ihrer eigenen Erkenntnis und in ihrem Bezug zur Wahrheit so weit zu gehen, dass sie befähigt werden, in Frieden zu leben?
Was müssten sie sich bewusst machen, damit das passiert, was du gerade sagst, in Frieden leben?
Sie müssten das Bewusstsein von Ich und Mein überwinden. Denn das Bewusstsein von Ich und Mein ist, ich stehe für mich im Zentrum meines Handelns. Meine Befriedigung zuerst.
Mhm.
Ne? Me first.
America first. Das fällt mir jetzt gerade ein mit Trump.
Ja, genau.
Also,
ne? Und das ist ja nichts anderes als ein gesellschaftliches Me first. Mhm. Aber das ist im Prinzip die Handlungsgrundlage. Und und wenn man sich mit dem Körper identifiziert, also wenn man glaubt, man sei der Körper, dann glaubt man natürlich auch, dass alles, was mit diesem Körper in Beziehung steht, also Familie, Besitz und so weiter und so fort, dass das wirklich mit dem Selbst zu tun hat. Man identifiziert sich damit. Man klammert sich dran. Und wo Menschen Besitztum anmelden oder glauben, Dinge zu besitzen, in dem Moment fängt der Streit an. Weil der eine sagt, das gehört mir. Und dann kommt der andere, sagt, nö, das gehört mir. Und dann, wenn sie einigermaßen zivilisiert sind, schließen sie einen Vertrag. Hälfte, Hälfte. Und dann kommt einer und bricht den Vertrag. Und so weiter. Es geht immer weiter. Warum? Weil das Problem mit den Verträgen ist ja folgendes. Im Vertrag ist geregelt, wem was gehört und wer was darf. Und dann findet ein findiger Kerl immer noch ein Schlupfloch. Und denkt sich, ach, ich kann ja hier rum. Und das erzeugt dann auch wieder Streit. Ne? Das ist jetzt eine ganz simple Ebene, aber so fängt der ganze Spaß an. Und dann wird das immer komplizierter, immer komplexer und komplexer.
Bis
und dann,
der Krieg kommt.
Dann gibt's Staaten, dann gibt's Diplomatie, dann gibt's Geheimdienste. Aber alle sind immer um diesen Kern von Ich und Mein herumgruppiert. Und erst wenn dieses Gefühl von Ich und Mein durchschaut ist von den Menschen, wenn man das durchschaut, diese Illusion durchschaut, und das kann man nur, wenn man sich selbst als ewiges Lebewesen anerkennt, als ewige Seele. Erst dann ist Krieg Geschichte.
Dann hört das auf, ja.
Erst dann ist Krieg Geschichte. Die Frage ist...
Es wird ja dagegen kolportiert, also die Bildungssysteme kolportieren das ja. Menschen müssten eigentlich, der Philosoph Thomas Metzinger hat das mal gefordert, aber auch schon, er rennt ja auch gegen Wende dann an, dass im Schulunterricht schon spirituelle Sachen gelernt werden können, vor allem Meditation und so weiter.
Natürlich.
Dass da zu sich kommen und merken, dass man etwas ganz anderes ist als das, was einem da gesagt wird, was man sei. Dass man das alles schon in der Schule macht, aber das wird halt nicht gemacht, weil Herrschaft ist halt abhängig davon, dass wir dumm bleiben, dass wir nicht zu uns finden, dass wir nicht Selbstwirksamkeit haben und so weiter und so fort. Was wir ja auch schon in dem Gespräch gesagt haben.
Genau, dass wir gar nicht wissen, wer wir überhaupt sind. Und der ganze Schulsystem ist darauf ausgelegt, uns genau immer davon abzulenken. Ja. Wir müssen irgendwelche Standards erfüllen. die sich dann in Zensuren widerspiegeln.
Ich bringe das mal auf eine andere Richtung. Ja. Weißt du, es ist ja so, wenn man dem folgt, was wir gesagt haben, und ich glaube, das ist von anderen auch schon gesagt worden, schon seit Jahrhunderten gesagt worden, dann müsste ja eine sogenannte Friedensbewegung eigentlich eine Befreiungsbewegung sein.
Eine Selbstbefreiungsbewegung.
Wir müssen eine Selbstbefreiungsbewegung befreien von den inneren Ketten, die uns das System gemacht haben, um unser Bewusstsein einzuengen und uns als materielle Wesen zu begreifen. Das müsste gesprengt werden.
Genau.
Diese Bewegung müsste eigentlich eine Friedensbewegung sein und nicht eine Antikriegsbewegung, sage ich jetzt mal.
Ja, richtig. Es ist eine spirituelle Bewegung und man muss sich dann auch sogar gar nicht mehr explizit um den Frieden bemühen. Und Frieden kann auch dann gar nicht mehr der Antrieb sein. Weil der eigentliche Antrieb müsste die Selbsterkenntnis sein.
Der innere Frieden.
Ja, auch und auch noch nicht mal um des inneren Friedens willen, sondern um der Erkenntnis willen, der Selbsterkenntnis. Mhm. Das Erkennen der eigenen Natur.
Wer bin ich?
Was
bin
genau, ich? Also deswegen, Frieden kann man nicht machen. Der Frieden entsteht. Das entsteht automatisch, wenn man mit der Wahrheit verbunden ist. Die Wurzel des Friedens ist die Wahrheit. Das heißt, man muss nach der Wahrheit streben. Dann kommt der Frieden automatisch. Man kann nicht nach diesem Symptom der Wahrheit, nämlich Frieden, streben, ohne die Wahrheit zu beachten. Das geht nicht. Man muss an die Wurzel des Ganzen ran. Und das ist die Wahrheit. Und zwar die absolute Wahrheit des Seins. Und das heißt ewiges Bewusstsein. Ewiges göttliches Bewusstsein.
Wenn du sagst Wahrheit, Wahrheit, dann meinst du welche Wahrheit?
Ich meine die
des eigenen Lebens, ne?
Ja, die absolute Wahrheit des Seins, des eigenen Seins. Also natürlich das eigene Leben, aber auch seine Beziehung zur Welt. Ne? Wenn wir uns ausbeuterisch mit dieser Welt in Beziehung setzen, dann sind wir natürlich, dann machen wir das, weil wir die Welt genießen wollen auf eine oder andere Art und Weise. Entweder weil wir direkt unsere Sinne genießen wollen oder weil wir Macht ausüben wollen über andere, weil das ist auch ein ganz starker Kitzel fürs Ego sozusagen, ne? Macht auszuüben. Ich habe die Macht und andere kann andere sozusagen, oder ob das nur Lebewesen sind oder Dinge, über die ich Macht ausübe, aber es ist, kommt auch letztendlich der ursprüngliche Wunsch kommt aufs selbe raus. Ne? Wenn wir uns so mit dieser Welt in Verbindung setzen, dann entwickeln wir Anhaftungen und damit entwickeln wir Illusionen und damit sind wir wieder in dem Bereich, wo Frieden gar nicht entstehen kann. Mhm. Und was wir brauchen ist, wir brauchen vor allen Dingen eine Kultur der Reinigung unseres eigenen Bewusstseins. Wir brauchen Prinzipien, die wir nicht mit Gewalt durchsetzen gegen andere, ne, sondern die wir nur auf uns selbst anwenden, freiwillig. Aber aus der Erkenntnis heraus, dass sie zu unserer eigenen Befreiung führen werden. Also im Bhakti-Yoga gibt es 4 Prinzipien, die sozusagen grundlegend sind. Manchmal heißt es sozusagen, das sind noch nicht mal spirituelle Prinzipien, sondern das sind Prinzipien des menschlichen Lebens. Wenn man diese 4 Prinzipien befolgt, wird man überhaupt erst ein vollständiger Mensch. Das erste Prinzip ist Gewaltfreiheit. Das, was sich insbesondere ausdrückt im Vegetarismus. Ne? Wir sind natürlich gezwungen, irgendwelche Lebewesen zu essen. Pflanzen in dem Sinne wäre die bevorzugte Wahl. Weil die Tiere sind unserem Bewusstsein so nah, dass wir einen uns verstörenden Akt der Gewalt ausführen müssen, um Fleisch zu essen. Natürlich in der heutigen Gesellschaft, wo alles industrialisiert ist, da gehst du in den Laden, kaufst ein abgepacktes Stück etwas und weißt gar nicht mehr, dass dahinter ein großes Leid steckt. Oder man verdrängt es einfach. Ne?
Wenn ich jetzt so einen Film im Kopf habe, weißt du, indigene Völker töten irgendein Tier und die ganze Dorfgemeinschaft ist daran beteiligt, der eine häutet es, der macht dann das und der andere nimmt ihn da rein und so weiter. Und ich glaube, wenn man sowas macht, stumpft man auch schon sich selbst gegenüber ab. Also dem eigenen Leben gegenüber stumpft man ja schon ab.
Ja, ich meine,
das zu einer Kultur gehört.
Richtig, genau. Also oft wird das ja herangezogen, so nach dem Motto, ja, wir können das ja eigentlich machen, wir müssen es nur bewusst machen, nur bewusst töten. Aber wie kannst du bewusst töten? Wenn du wirklich selber einen Tötungsvorgang durchführst, dann musst du, wie du selber sagst, natürlich auch abstumpfen. Und das ist ja auch, sagen wir mal, ich meine, die Indianer, die haben dann die Bisons oder die Büffel getötet und dann sozusagen machen sie eine Zeremonie und entschuldigen sich beim Tier und so weiter. Aber das ist ja auch nur eine Ausrede. Ich meine, überleg doch mal, wenn du dich bei dem Tier entschuldigst dafür, dass du es getan hast, dann solltest du es doch eigentlich gleich sein lassen. Das ist ja die Idee der Entschuldigung, des Bewusstwerdens. In Indien gibt es sowas Ähnliches. Zu dem Zeitpunkt, bevor Buddha erschienen ist, vor 2500 Jahren, wurden die vedischen Schriften ganz stark missbraucht, um eben Ausreden zu haben für alles Mögliche. Unter anderem eben auch für das Töten von Tieren. Und in den vedischen Schriften, die vedischen Schriften sind ja gigantisch. Und die geben einem ja Hilfestellungen, egal wo man sich in seiner eigenen Entwicklung befindet. Und da gibt es halt auch einen Vorgang wird beschrieben, wie du nach vedischen Prinzipien ein Tier töten kannst. Und zwar ist es so, du musst einen Ziegenbock nehmen, du musst mit ihm zum Neumond in einen Kali-Tempel gehen und du musst vor der Göttin Kali diesen Ziegenbock sozusagen schlachten und opfern. Und bevor du das tust, musst du ihm ein Mantra ins Ohr sagen und sagen, mein lieber Ziegenbock, ich bin nicht in der Lage, meine Sinne zu beherrschen. Deswegen muss ich dir jetzt das Leben nehmen. Aber ich gebe dir hiermit die Erlaubnis, das Gleiche mit mir in meinem nächsten Leben zu tun. Und das ist ein Mantra, das sollte einem eigentlich aufwecken.
Das ist grundlegend irrational. Ich töte dich und du darfst mich im nächsten Leben auch töten.
Ja,
das heißt, wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich dir quasi sage, du darfst mich jetzt töten, ich töte dich, du tötest mich,
dieses Mantra ist dazu da, die Menschen bewusst zu machen. Ja. Aber viele Leute nehmen das als Ausrede und nach dem Motto, ja, wir können das ja einfach so machen. Und dann ist Buddha erschienen und hat gesagt, nee, erstmal weg mit dem ganzen vedischen Kram, wir machen was ganz Neues. Na? Und später wurden dann die echten vedischen Prinzipien nach und nach wieder eingeführt, aber damit wurde das erstmal weggeschoben. Ne? Und das Gleiche ist eben das, wie gesagt, das mit dem Entschuldigen der Indianer. Ne? Du tötest, aber entschuldigst dich, aber eigentlich müsstest du durch die Entschuldigung lernen, dass du dahin kommst, eben nicht mehr zu töten. Das ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist keine Berauschung. In unserer Gesellschaft ist das sich Berauschen so alltäglich. Alkohol ist so alltäglich.
Drogen. Das ist ja nicht nur Alkohol. Es sind nicht nur die Substanzen Alkohol, Marihuana oder sonst was. Mhm. Man berauscht sich ja auch mit Medien.
Mit Medien, mit Zucker,
man berauscht
mit
sich
allen
mit,
möglichen Sachen.
Ja, genau. Das ist ja auch berauschend.
So, ne? Genau, es geht ja darum, bei diesen ganzen Prinzipien geht es ja darum, die Dinge zu vermeiden, die uns ganz stark an diese Welt und an die Illusion ketten. Das ist die Idee dieser vier Prinzipien. Ne? Also wir haben sozusagen Gewaltlosigkeit, keine Berauschung, dann haben wir kein Glücksspiel. Also keine Bereicherung auf Kosten von anderen. Das kann man erweitern. Das Glücksspiel ist nicht nur Lotto spielen, sondern das geht ja bis hin zu dem ganzen Börsensystem, was wir haben. Das ist ja ein einziges riesiges Casino. Und da siehst du ja, wohin das eigentlich letztendlich führt.
Ja.
Und das vierte Prinzip, das ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich besonders unpopulär, ist eine regulierte Sexualität. Also Sex nur in der Ehe und nicht außerhalb. Und da werden viele sagen, ja, das ist doch rückständig, das sind doch alte Werte und so weiter. Und klar, wenn man sie versucht mit Gewalt durchzusetzen und die Menschen in einem unbewussten Zustand dazu zwingt, so etwas zu tun, dann führt es natürlich nur zu Problemen. Aber die Idee ist ja, durch diese Prinzipien nicht andere zu zwingen, sondern dass man sie für sich selbst ernst nimmt. Und wenn man sich wirklich mal ganz aufrichtig von der psychologischen Seite her anschaut, wie funktionieren menschliche Beziehungen, wie funktionieren Mann- und Frau-Beziehungen, dann merkt man, dass eine gewisse Form der Enthaltsamkeit dazugehören muss, um eine wirkliche Beziehung aufzubauen. Wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen nur auf dem Lustprinzip basiert, dann sind diese Schmetterlinge, die man am Anfang im Bauch fühlt, die sind schnell vorbei. Das geht ganz schnell. Und dann hört dieses High, apropos Berauschung, ne? Dann hört dieses High auf und dann denken die Leute, ja, die Liebe hat abgenommen. Die Liebe ist nicht mehr da. Und dann müssen wir uns trennen.
Wir haben ja keinen
und dann
Sex
wird alles
mehr.
Langweilig. Aber da sind wir auch wieder beim Prinzip der Ausbeutung, weil die Beziehung auf dem Prinzip der Ausbeutung basiert. Und einer unserer großen spirituellen Meister, Bhaktivinoda Thakur, hat gesagt, die Ehe ist die Schule der Liebe. Das heißt, man heiratet nicht, weil man sich liebt, sondern man heiratet, weil man verliebt ist. Aber wenn man das Thema Ehe, also eine Beziehung, in der man sich gegenseitig da ein Versprechen gibt, ich bleib bei dir, ich stehe zu dir, egal was da kommt, wenn man das ernster verfolgt, dann kann man tatsächlich Liebe entwickeln. Also Liebe ist ja etwas Selbstloses. Das ist ja nicht auf sich selbst gerichtet. Also Liebe bedeutet, ich tue etwas für den anderen, ohne für mich etwas für meinen Genuss davon zu erwarten, sondern ich tue es einfach nur für den anderen. Das ist Selbstlosigkeit. Und die Ehe kann einen dahin bringen, genau das zu leisten oder genau das zu verwirklichen. Und insbesondere dann, wenn Kinder kommen. Ne, wenn man sich anguckt hier, ne, alle oder viel, die meisten Leute reden davon, ja, dieses rückständige Prinzip. Aber wenn man sich anguckt, wenn wir dieses rückständige Prinzip nicht beachten, wie sieht es denn in unserer Gesellschaft aus? 70% aller Ehen werden geschieden. Wie viele Kinder wachsen auf ohne einen Elternteil? Mhm. Wie viel Leid und gibt es an der Stelle eigentlich? Weil die Kinder wollen nicht, dass die Eltern auseinandergehen.
Also was du jetzt mit Ehe und Kinder und das, was du jetzt alles anreißt, das ist ja ein riesiges Thema. Da könnte zwei Stunden weiterreden. Aber das ist verwoben mit dem, was wir vorher sagten über aber Freiheit und Frieden. Das ist total verwoben.
Natürlich.
Man sagt ja also nicht umsonst, das Patriarchat nutzt im Grunde genommen, beutet im Grunde genommen Frauen sexuell aus, was nicht unrichtig ist. Also das hat echt, man muss sich nur Pornofilme angucken, dann weiß man, was da abläuft.
Ja.
Bevor ich jetzt Schluss mache, ist leider schon über eine Stunde vorbei. Ja. Du wolltest noch etwas singen heute.
Ja, genau. Ja, ich meine, es ist ja so, ne, die Frage, die sich ja dann stellt, wenn man über solche Prinzipien spricht und die Frage, die sich dann stellt, ja, was kann ich denn praktisch machen jetzt in meinem Leben? Ich sitze hier zu Hause, ich sitze in meiner Situation und so weiter. Und ich meine, ich sag mal so, wenn man einer aktiven und lebendigen spirituellen Tradition angehört, dann wird man schon irgendwie wissen, was man tun kann, aus seiner eigenen Tradition heraus. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, ich kann nur dazu einladen, sich Gott zuzuwenden. Und die einfachste Form, sich Gott zuzuwenden, ist, sich mit seinem Namen zu verbinden. Denn sein Name ist seine Klangrepräsentation in dieser Welt. Und diese Klangrepräsentation, die kann alles bewirken. Die bewirkt, weil sobald man sich Gott in seiner Klangrepräsentation zuwendet, wird Gott direkt auf einen aufmerksam und sagt, okay, er ruft mich. Was möchte er denn? Na, und wo wir über diese vier Prinzipien gesprochen haben, die sollen einen ja aus diesem Bereich der Ausbeutung herausbringen und bestenfalls in den Bereich der Widmung hinein. Denn das ist unsere eigentliche ewige Natur. Liebe und Hingabe ist unsere ewige Natur. Und Gott ist das eigentliche natürliche Ziel unserer Hingabe. In dieser Hingabe zu Gott werden wir eigentlich wirklich letztendlich glückselig. Und über das Singen der Heiligen Namen oder das Meditieren oder das Sprechen über diese Themen, all das geht sozusagen mit in den gleichen Komplex rein. Dadurch kann man halt wirklich diese Beziehung schrittweise aufbauen und deswegen möchte ich halt gern zum Abschluss den Menschen, die sich dafür interessieren und die das machen wollen, gerne noch eben was mit auf den Weg gehen, was sie dann halt auch selber zu Hause machen kann. Man kann sich selber natürlich jederzeit dem Heiligen Namen Gottes zuwenden und sozusagen dann diesen eigenen spirituellen Weg der Erkenntnis und der Liebe gehen. Genau, und das, was ich jetzt also singen werde, ist erst ein ganz kurzes Lied auf Sanskrit. Da wird ein Aspekt Gottes verehrt, derjenige Aspekt ist, Narasingha heißt er, und der ist der Zerstörer aller Hindernisse auf dem Weg zur Liebe. Und danach noch ein bisschen das Mahamantra.
Darüber haben wir ja geredet die ganze Zeit, über diesen Zerstörer eigentlich. Ne? Wenn du wieder dahin kommen willst, Frieden und Freiheit, dann musst du eigentlich dein altes Bewusstsein zerstören, zu dem du konditioniert wurdest. Wir haben viel über Konditionierung geredet, also passt das ja ganz gut. Genau. So, dann fangen wir an.
Namaste. Bahia Nishin Madhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringa Namaste Narasimhaya Prala Yato yato yamitato nishingo Bahia nishingo Ridaye nishingo Nishinga marim sharanam prapadi Tavakara kamalavare Naka maguta shringa Dalita Hiranyakashipu Tano Bringa Keshavadrita Narari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Was heißt Hare Krishna? Was ist die Bedeutung?
Also das Mahamantra besteht aus drei Worten, Hare, Krishna und Rama. Und Hare wenn man so möchte, ist der weibliche Aspekt Gottes, die Liebesenergie Gottes. Und Krishna und Rama sind zwei Namen des männlichen Aspekts Gottes, also des energetischen sozusagen. Beide Aspekte sind gleichwertig und Krishna bedeutet der Allanziehende. Krishna ist also Gott in seiner Form unendliche Schönheit. Und jeder, der Kontakt mit Gott hat, fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Und das ist Krishna. Mhm. Hare oder auch Radha ist eben die personifizierte Liebe Gottes. Und dank dieser personifizierten Liebe Gottes können wir uns in Liebe mit Gott verbinden. Und Rama ist derjenige, der Glückseligkeit der Liebe Gottes gibt. Also derjenige sozusagen ist sozusagen wie ein Tanz der beiden Aspekte Gottes. Und das ist eigentlich das Mahamantra. Mahamantra heißt das große Mantra und Mantra bedeutet das, was den Geist befreit. Manaha und Trayate. Das ist also Mantra ist dazu da, den Geist zu befreien. Und die, sagen wir mal, die bestmögliche Intention, die man haben kann, um dieses Mantra zu singen, ist nicht mit irgendwelchen materiellen Wünschen, so nach dem Motto, gib mir Hilfe, gib mir Befreiung, gib mir dies, gib mir jenes, sondern wirklich in einer selbstlosen Haltung. Und das ist wirklich wunderschön ausgedrückt worden von Franziskus von Assisi in seinem Gebet. O mein Herr, bitte lass mich ein Instrument deiner Liebe sein.
Schön gesagt. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Thomas Fiedler.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.